NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Das Sterben von manchen Raubfischarten in der Nord- und Ostsee, das plötzliche Auftreten von riesigen Quallenschwärmen oder der Fund von Süßwasserquellen in den Ozeanen. Es gibt eine Menge an Neuigkeiten aus der Meeresforschung. Um solche Neuigkeiten geht es heute auch in unserem Schwerpunkt. Ein weiteres Thema in der Sendung sind Tiere, die mit dem Meer gar nichts zu tun haben. Aber dafür leider umso mehr mit uns, allerdings auch mit Haustieren wie Hunden und Katzen, Zecken. Wissenschaftler suchen nach neuen Möglichkeiten, mit denen wir uns besser vor ihnen schützen können. Das scheint aber schwierig zu sein, weil diese Tiere eine ungewöhnliche Fähigkeit haben, sich fast überall festhalten zu können. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Sie lauern im hohen Gras und in Gebüschen. Sie halten sich auch gerne an Waldrändern auf, aber auch an Bachufern. Und dann suchen sie nach einem Wirt, finden ihn und krabbeln auf ein geeignetes Plätzchen auf seinem Körper, um dann zuzustechen. Wenn wir von Zecken als Wirt ausgesucht werden, ist das nicht ganz ungefährlich, weil diese Tiere nicht nur Borreliose, sondern auch die Erreger der Frühsommer-Meningoenzephalitis übertragen und damit eine Hirnhautentzündung auslösen können. Wissenschaftler suchen darum nach neuen Möglichkeiten, wie wir uns besser vor Zecken schützen können. Und dabei fiel ihnen auf, wie gut sich diese Tiere festhalten können. Und das überall. Als hätten sie Wunderkräfte. Ursula Storost berichtet.
Wer einigermaßen sicher sein will, sich beim Sonnenbaden keine Zecke einzufangen, der hält sich am besten auf kurz geschorenem Rasen auf. Denn Zecken bevorzugen feuchtes Terrain, wie Wälder, Waldränder und Gebüsche. Wie viele Insekten.
Zecken gehören nicht zu den Insekten, sondern sind Spinnentiere und im engeren Sinne gehören sie zu den Milben,
sagt Dagmar Vogt von der Technischen Universität Dresden. Etwa 900 Zeckenarten gibt es weltweit. Die Biologin hat seit gut 10 Jahren den gemeinen Holzbock, die in Deutschland bekannteste Zeckenart, untersucht. Zusammen mit dem Zoologen Stanislav Gorb von der Universität Kiel.
Das gehört ja nun zu unserem Job, dass wir auch mal mit nicht so wunderschönen Tieren wie Schmetterlingen uns befassen. Und uns hier in Kiel interessiert hauptsächlich, wie die Tiere an der Oberfläche haften.
Mithilfe modernster, hochauflösender Mikroskope haben die beiden Wissenschaftler jetzt eine Studie veröffentlicht, die aufzeigt, wie Zecken sich auf menschlicher Haut oder im Fell von Tieren sicher bewegen können.
Sie suchen eine Stelle, wo die Haut möglichst weich und geschmeidig ist. Das erleichtert deren Arbeit. Und deswegen müssen sie erstmal auf unserer Oberfläche erstmal frei bewegen und nicht runterfallen.
Diesen Mechanismus, nicht runterzufallen, beherrschen die Zecken absolut perfekt, ergänzt Dagmar Vogt.
Faszinierend ist zum Beispiel, dass die Zecken mit einem sehr komplexen Bewegungsapparat laufen und sich festklammern an ganz verschiedenen Oberflächen. Das sind also nicht nur die Füße, sondern auch die Beine werden verwendet als Steigbügel sozusagen an Pflanzenhalmen. Und je nach Lage und Oberfläche wird dann genau die Struktur eingesetzt, die verwendet werden muss, die die größte Haftkraft verleiht in dem Fall.
Klettern die Tiere an Pflanzenstängeln hoch, um sich von da aus auf ihre Wirte, auf Mäuse oder Menschen fallen zu lassen, dann benutzen sie ihre Beine. Auf dem Boden,
wo Blätter liegen und Pflanzenreste, da laufen die Zecken, stellen ihre Beine nach oben oder ihre Füße und laufen auf den Fußgelenken, um die Füße zu schonen. Weil die Zecken leben sehr lange und müssen sozusagen sehr lange ihre Haftkraft wirkungsvoll halten.
Aber, so Stanislav Gorb, Zecken haben nicht nur Beine und Krallen, mit denen sie sich beim Laufen festhalten können.
Wenn diese Krallen versagen, dann ins Spiel kommen solche aufblasbare Strukturen, die sehen so aus wie die weichen Kissen. Und die können dann auf eine glatte Oberfläche sich anpassen und optimalen Kontakt bilden und dafür eine Haftung erzeugen. Und deswegen können diese Tiere an fast jede Oberfläche gut laufen.
Es sind Haftkissen, die sich zwischen den paarigen Klauen der Milben befinden. Und die haben es in sich, sagt Dagmar Vogt.
Sie lassen sich wie Akkordeons auf- und zuklappen. Und raffiniert ist in diesem Fall, dass sie die Haftkraft somit einstellen können. Je nach dem Grad der Öffnung, wie weit dieses Haftkissen geöffnet wird, haftet es verschieden stark.
Diese Entdeckung könnte auch außerhalb der Biologie ein großer Erfolg werden.
Ein Anreiz für technische Innovationen in der Zukunft. Also es gilt nicht nur darum, Zecken abzuwehren, sondern eventuell auch eine Erkenntnis aus ihnen zu gewinnen, um technische Greifer und Haftapparate zu entwickeln.
Außerdem haben die beiden Biologen herausgefunden, dass die Beine und Krallen der Zecken das Protein Resilin enthalten. Ein gummiartiges Material, erläutert Stanislav Gorb.
Diese Protein ist verteilt in die ganze Krallen und die Krallen sind nicht so steif wie zum Beispiel bei einer Katze, sondern die sind so gummiweich elastisch. Das heißt, die schaffen auch eine gewisse Anpassung an unterschiedliche Struktur der Oberfläche. Das heißt, diese Protein sorgt dafür, dass die Krallen eben nicht abbrechen.
Mit dem Gummiprotein Resilin sind auch die Haftkissen zwischen den Klauen gefüllt. Deshalb sind diese Kissen auch besonders flexibel und können sich anpassen. Allerdings weiß man dank Dagmar Vogt und Stanislav Gorb jetzt auch, es gibt Oberflächen, die auch der Zecke Schwierigkeiten machen.
Das Hauptergebnis von dieser Studie ist, wir haben es gefunden, an welche Rauheiten versagen diese Tiere. Und wenn wir wissen, dass auf eine bestimmte Rauheit mit der Haftung der Zecken klappt nicht, dann können wir natürlich diese Idee vielleicht für die Herstellung von neuen Textilien, wo diese Tiere ihre Haftung nicht ausüben können, benutzen.
Diese rauen Oberflächen, auf denen die Zecke nicht mühelos herumkrabbeln kann, so Dagmar Vogt, muss man sich etwa so vorstellen wie sehr feines Schmirgelpapier.
Diamantschmirgelpapier für Juweliere. Bei der Rauigkeit handelt es sich um einen Bereich von 1 bis 3 Mikrometer. Und wenn man sich vorstellt, ein menschliches Haar ist 50 Mikrometer dick, sind diese 3 Mikrometer ein Bruchteil.
Für weitere Forschungen müssten die Wissenschaftler jetzt andere Fachleute, zum Beispiel Materialingenieure, mit ins Boot holen. Wie könnte man ein Material herstellen, das es den Zecken erst gar nicht ermöglicht, am Körper hochzukriechen? Gewissermaßen Hosen und Jacken für Naturfreunde. Winddicht, wasserdicht und zeckenhemmend.
Im Übrigen gibt es ja schon eine Zeckensocke, die in Thüringen entwickelt wurde. Vielleicht kann man diese optimieren und eventuell mit gewissen Fasern versehen.
Das war ein Beitrag von Ursula Storost. Die Musik, die Sie hören, ist von Emil. Die CD heißt Anson. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Neuigkeiten aus der Meeresforschung. Zum Beispiel das zunehmende Sterben von manchen Raubfischen in der Nord- und Ostsee. 9 von 10 Hai- und Rochenarten in den deutschen Gewässern sind vom Aussterben bedroht. Das geht aus einer aktuellen Studie von Wissenschaftlern an der Universität Hamburg hervor. Für ihre Untersuchungen haben sie in alten Aufzeichnungen nachgesehen, wie es eigentlich früher einmal um die Raubfischbestände in der Nord- und der Ostsee stand. Michael Kurt mit Einzelheiten.
Wenn die Schiffe der Fischfangflotten auf der Suche nach Beute durch die Wellen flügen und dann ihre Netze einholen, haben sich darin nicht die gleichen Fische verfangen, die Fischer vor 200 Jahren noch aus dem Meer zogen. Die Zusammensetzung der Fischpopulation hat sich geändert und auch die Bestände sind oft rapide zurückgegangen. Forscher am Institut für Fischkunde der Universität Hamburg haben sich jetzt genau angeschaut, wie sich der Bestand an bestimmten Raubfischen, nämlich Haien und Rochen, in deutschen Gewässern in den letzten Jahrhunderten geändert hat.
Der älteste Nachweis, den wir finden konnten über Literaturangaben, war von 1625, aber meistens waren die Daten so um die 200 Jahre zurück.
So die Hamburger Meeresbiologin Heike Ziedowitz, die federführend an der Studie über Haie und Rochen in den deutschen Meeresgebieten der Nord- und Ostsee gearbeitet hat. Um herauszubekommen, ob bestimmte Arten stark gefährdet sind und auf die rote Liste gesetzt werden müssen oder manche sogar mittlerweile bereits ausgestorben sind, wurde altes Archivmaterial über Fischbestände mit aktuellem Datenmaterial, insbesondere aus der Forschungsfischerei, verglichen. Das Ergebnis, so Ralf Thiel, Professor am Institut für Fischkunde der Universität Hamburg, ist erschreckend, auch im Vergleich mit der globalen Entwicklung entsprechender Fischbestände.
Von den etablierten 10 Arten sind 80% der Arten gefährdet. Ja, und global betrachtet kann man sagen, dass etwa ein Viertel aller Knorpelfischarten gefährdet ist, wobei man hier auf jeden Fall auch erwähnen muss, dass für viele Arten eine genaue Analyse aufgrund fehlender Daten gar nicht möglich ist.
Doch für die deutschen Seegebiete sind die Zahlen über die Bestände an Rochen, Haien oder auch Seekatzen nicht wegzudiskutieren.
Historisch gesehen sind küstennah in der Nordsee viel häufiger Rochen auch gefangen worden, als das heute der Fall ist. Die Bestände sind sehr stark zurückgegangen und deswegen findet man sie einfach auch weniger im Fischgeschäft angeboten.
Manche der früher beschriebenen Raubfischarten sind in unseren Gewässern sogar ausgestorben bzw. gelten als verschollen, wie der Glattrochen. Vor 150 Jahren wurden bei Föhr pro Ebbe noch 200 bis 300 Exemplare gefangen, vor Amrum sogar über 1000 Stück. Heutzutage gibt es in deutschen Gewässern keinen einzigen mehr.
Wir haben anhand der Daten sehen können, dass der Glattrochen früher bei uns eine heimische Art war. Der ist auch vermarktet worden und hier auch auf dem Hamburger Fischmarkt gewesen. Das ist eine sehr, sehr große Rochenart. Und wir konnten allerdings den letzten Fang nur noch von 1963 nachweisen.
Auch der gewöhnliche Stechrochen gilt mittlerweile als ausgestorben. Der letzte Nachweis in deutschen Meeresgebieten liegt 37 Jahre zurück, so die Forscher. Ein weiteres Beispiel, der Dornhai.
Nicht nur die Fänge, sondern auch der Bestand des Dornhais hat nachweislich abgenommen. Auch die Nachwuchsproduktion hat sehr deutlich abgenommen. Und dieser Trend, der hat gezeigt, dass die Art insgesamt rückläufig ist und hat zu dieser Einschätzung auch geführt, was den Gefährdungsgrad des Dornhais betrifft.
Er gilt als vom Aussterben bedroht. Die klassische Schillerlocke, die aus dem Bauchlappen des Dornhais gemacht wird, oder der Seeaal aus seiner Rückenpartie, kann zwar in vielen Fischläden problemlos gekauft werden, aber die stammen nicht von Fischen aus deutschen Gewässern. Auch der Nagelrochen ist vom Aussterben bedroht. 1785 galt er als Hauptfisch der ärmeren Bevölkerung. 1925 wurde er vom Deutschen Fischereiverband noch in der Liste der häufigsten Speisefische geführt, doch im Jahr 2012 gab es bei uns nur noch vereinzelte Nachweise dieser Fischart. Die Zeit für bestimmte Arten von Rochen oder Haien in der Nord- und Ostsee scheint abgelaufen zu sein. Eine der Hauptursachen für das Raubfischsterben liegt auf der Hand, sagt Ralf Thiel. Es ist der intensive Fischfang mit Grundschleppnetzen und sogenannten Baumkurren, die über den Boden gezogen werden. Kleinere Organismen, die Nahrungsgrundlage für Rochen und Haie, werden dadurch getötet oder verscheucht. Nicht zu vergessen als Begründung der Veränderung der Bestände ist allerdings auch der Klimawandel.
Wir wissen auch, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Nordsee erwärmt hat. Und wir sehen hier schon Effekte dahingehend, dass bestimmte nördliche Arten ihr Verbreitungsgebiet weiter nach Norden verschieben und im Bestand abnehmen und bestimmte südliche Arten ein bisschen weiter nach Norden vordringen können und dass sich die Bestände hier erhöhen.
So sterben nicht nur bestimmte Raubfische aus. Es erscheinen auch neue Arten in unseren Gewässern, die es vorher nicht oder deutlich seltener gab. Wie zum Beispiel der kleingefleckte Katzenhai, der heutzutage häufiger zu finden ist als früher. Aber die allgemeine Tendenz ist negativ. Ralf Thiel hält es auch für möglich, dass die Seekabel von den Offshore-Windkraftanlagen diese Entwicklung verstärken könnten.
Knorpelfische haben Elektrorezeptoren, mit denen sie elektrische Felder wahrnehmen können. Und sie nutzen diese, um Nahrungsorganismen aufzuspüren, auch um Wanderungen durchzuführen. Und sowas könnte natürlich gestört werden durch Seekabel, die solche elektrischen Felder erzeugen.
Doch solche Auswirkungen gelten als umstritten. Die Wissenschaftler fordern daher zusätzliche Forschungen auf diesem Gebiet. Auf jeden Fall, da sind sich die Forscher einig, sollten in der Nord- und Ostsee Schutzzonen für Fische eingerichtet werden, in denen Fische grundsätzlich nicht gefangen werden dürfen und sich manche Bestände bedrohter Raubfischarten wieder erholen können.
Das Raubfischsterben in Nord- und Ostsee. Michael Kurt berichtete. عمرك ما تقول فديت Während die Rochen und Haie weniger werden, vermehren sich die Quallen. Und das in manchen Regionen explosionsartig. Sehr zum Ärger von vielen Strandgästen. Am Mittelmeer werden wegen riesiger Quallenschwärme immer wieder ganze Strandabschnitte gesperrt. Ärgerlich, aber trotzdem eine gute Entscheidung. Denn manche dieser Tiere sind nicht so harmlos, wie sie aussehen. Ich habe mit Cornelia Jaspers, Quallenforscherin am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, darüber gesprochen. Von den Stränden im Mittelmeer gibt es Bilder, auf denen kaum noch Sand zu sehen ist. Stattdessen nur noch eine Schicht von gestrandeten Quallen. Und ein paar Tage später ist dann weder am Strand noch im Wasser eine Qualle zu sehen. Wie kommt es zu diesen plötzlichen riesigen Quallenschwärmen?
Ja, das ist eine sehr spannende Beobachtung. Man muss dazu sagen, Quallen sind ja eigentlich die größten Planktonorganismen in unseren Ozeanen. Plankton heißt ja Tiere, die im Wasser leben und sich selber nicht bewegen können. Das heißt, sie werden von Meeresströmungen verdriftet. Und die größten Vertreter von den allgemeinen Quallen, das ist die gigantische Nomura, die bis zu 200 Kilogramm schwer werden kann. Und nun kann man sich ja vorstellen, wenn die Meeresströmungen unter bestimmten Windbedingungen günstig oder ungünstig stehen, dann können sich diese Quallen sozusagen sammeln und an Strand geschwemmt werden. Und dann kann man diese massenhaften Quallenanlandungen beobachten, die dann auch oft in Zeitungen erwähnt werden oder in Hafenbecken für wirklich Aufmerksamkeit sorgen.
Das heißt, es gab solche plötzlichen riesigen Quallenschwärme schon immer?
Genau, weil Quallen, wie gesagt, ja mit den Meeresströmungen verdriftet werden, hat man natürlich an Regionen, wo unterschiedliche Meeresströmungen zum Beispiel zusammenkommen, auch Massenansammlung von Quallen. Sowas kann man zum Teil ganz spannend auch vom Flugzeug aus beobachten, wo man tatsächlich aus der Luft diese Meeresströmungen sehen kann und die Quallen sogar an der Oberfläche dann sichtbar werden.
Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass häufiger darüber berichtet wird, dass Strände gesperrt werden, dass bestimmte Quallen auch Verbrennungen auslösen und solche Dinge.
Genau, das ist auch wirklich in letzter Zeit verhäuft aufgetreten, die letzten 10, 20 Jahre, dass vermehrt mit Quallen Anlandungen an Stränden beziehungsweise auch Verbrennungen oder auch sehr viele Interaktionen, zum Beispiel mit den Kühlwasseranlagen von Kernkraftwerken auftreten. Dieses hängt natürlich auf der einen Seite damit zusammen, dass wir auch immer größere Einflüsse auf das Meer ausüben. Das heißt, wir haben immer mehr Küstenflächen, die wir durch Badestrände beziehungsweise auch durch Salzwasserentsalzungsanlagen für uns in Beschlag nehmen und dadurch fallen uns natürlich auch diese Interaktionen mit den Quallen immer vermehrt auf. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr schlecht nachzuvollziehen, ob es tatsächlich mehr Quallen gibt als früher, weil uns einfach die Langzeitdaten fehlen. Weil wir gar nicht wissen, wie eigentlich die Bestandsgröße vor 50, 60 Jahren tatsächlich war.
Manche Quallenarten machen aber heute mehr Probleme als früher. Zum Beispiel im Mittelmeer ist es die Leuchtqualle, mit denen Strandgäste möglichst nicht in Kontakt kommen sollten.
Genau, die Leuchtqualle verursacht sehr unangenehme Verbrennungen. Und es stimmt auch, dass Strände zum Teil im Mittelmeer geschlossen werden, aufgrund von Massenanladungen von dieser Pelagia noctiluca. Das Mittelmeer ist ja dadurch charakterisiert, dass es sehr intensiv fischereilich genutzt wird. Und das führt unter anderem dazu, dass kleine pelagische Fischer, die nämlich um die gleiche Nahrung wie die Quallen konkurrieren, mittlerweile im Mittelmeer extrem überfischt sind. Und das führt natürlich dazu, dass die Quallen einfach viel mehr Nahrung haben und sich dementsprechend auch explosionsartig vermehren können und sehr wohlfühlen im Mittelmeer. Sie haben keine Nahrungskonkurrenten, weil die Quallen stehen mit den kleinen pelagischen Fischen, das heißt, das sind kleine Fische, die direkt kleine Planktonorganismen fressen, in direkter Nahrungskonkurrenz.
Die Leuchtquallen sind aber noch nicht in der Nord- oder in der Ostsee.
Doch, die Leuchtquallen gibt es tatsächlich auch in der Irischen See. Es hat vor ungefähr 10 Jahren zu massenhaften Lachssterben in den Lachsfarmen geführt, weil nämlich Pelagia noctiluca in Riesenschwärmen an die irische Küste gedriftet wurde. Und da die Nesselzellen zu Verbrennungen in den Kiemgeweben von den Lachsen geführt haben. Aber diese Anlandung oder Massenanlandung von Pelagia in der Irischen See sind eigentlich relativ selten.
Also bei uns gibt es noch nicht massenhaft Leuchtquallen. Das ist ja erstmal beruhigend. Aber es gibt in unseren Meeren bereits eine andere invasive Art, die Sie auch untersuchen, die Rippenqualle.
Genau, die eingeschleppte Rippenqualle, die Meerwalnuss Meniopsis leidi, die eigentlich aus Amerika kommt, der Ostküste von den USA, hat in den 80er Jahren zu unglaublichen Katastrophen im Schwarzen Meer geführt.
Wie das?
Und zwar hat sich die Qualle dort extrem vermehrt. Fischbestände sind kollabiert. Das ganze Ökosystem ist quasi vom konstanten Regime in ein nächstes, in ein Quallenregime gekippt.
Wir haben gerade über das Schwarze Meer gesprochen, aber es gibt die Rippenqualle doch inzwischen auch bei uns in der Nord- und in der Ostsee, oder?
Genau, die Rippenqualle ist das erste Mal vor 10 Jahren bei uns gesichtet worden und in einigen Regionen, besonders im Wattenmeer, aber auch im Limfjord, einem Fjordsystem in Norddänemark, erreicht sie extrem hohe Abundanzen, also Dichten. Und dort findet man bis zu einer Qualle pro Milchtüte, also eine Qualle pro Liter. Und diese Qualle kann bis zu mehrere Liter am Tag Wasser filtrieren. Und das bedeutet natürlich, dass sie eigentlich wie ein Staubsauger im Ozean das komplette Zooplankton wegsaugt. Und dementsprechend natürlich ein starker Nahrungskonkurrent für Fische, aber auch für andere Meeresorganismen darstellt.
Und wie sehen diese Rippenquallen genau aus? Also müssen wir uns vor allen Dingen auch vor ihnen in Acht nehmen, so wie vor den Leuchtquallen im Mittelmeer?
Also Rippenquallen und richtige Quallen gehören zu zwei völlig unterschiedlichen Zweigen im Tierreich. Und dementsprechend haben die Rippenquallen auch überhaupt gar keine Nesselgifte. Das heißt, sie können den Menschen überhaupt nicht gefährlich werden. Das Einzige, was sie können, ist, sie können unglaublich viel und sehr, sehr effizient fressen. Werden ungefähr 10 cm groß, allen Regenbogenfarben leuchten und die bei Lichteinfall unter Wasser unglaublich hübsch aussehen. Und das Besondere an dieser Rippenqualle ist, dass sie bis zu 15.000 Eier am Tag produzieren kann und Männchen und Weibchen in einer Person ist. Das heißt, eine Qualle ist quasi genug, um eine komplette neue Quallenpopulation aufzubauen.
Es gibt ja diese Tiere nun auch zunehmend in der Ostsee, aber eigentlich ist die Ostsee ja ein Gewässer, das weniger Salz enthält als andere Meere. Das macht den Quallen nichts aus?
Genau, dann haben wir aber festgestellt, dass sich die Rippenqualle bei dem niedrigen Salzgehalt der Ostsee überhaupt nicht vermehren kann. Nun haben wir aber in Evolutionsexperimenten festgestellt im Labor, dass sich die Rippenqualle sehr effektiv in wenigen Generationen bereits an niedrigen Salzgehalt anpassen kann. Also obwohl die Qualle jetzt kein Problem ist, ist es trotzdem kein Grund zum Aufatmen und wir müssen in Zukunft aufpassen, dass die Qualle nicht doch unser Ökosystem noch übernimmt.
Quallen, die drohen, das Ökosystem unserer Meere zu übernehmen. Das war Cornelia Jaspers, Wissenschaftlerin am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Olhos de Água, Wasseraugen, ist der Name eines beliebten Urlaubsortes an der portugiesischen Algarve. Er heißt so, weil sich dort vom Strand aus ein ungewöhnliches Naturphänomen beobachten lässt. Eben die sogenannten Wasseraugen, rundliche Quellen, aus denen Wasser heraussprudelt. Und dabei handelt es sich nicht um salziges, sondern um Süßwasser. Bislang fanden die Wasseraugen in der Wissenschaft noch keine große Beachtung. Zu Unrecht, sagen Forscher am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung. Der Nutzen dieser Quellen als Wasserressourcen könnte beträchtlich sein, wie Sie glauben. Und nicht nur in Portugal scheint es sie im Meer zu geben, sondern auch in der Nordsee. Thomas Sambol mit Einzelheiten.
Es muss an der 5. Buhne in südlicher Richtung sein. Das hat sich Till Oehler bei einer früheren Exkursion im Watt vor Salenburg bei Cuxhaven gemerkt. Gemeinsam mit der Doktorandin Katrin Hassler will der Geologe des Bremer Leibniz-Zentrums für marine Tropenforschung die kleinen Süßwasserquellen wiederfinden, die hier aus dem Meeresboden sprudeln. Till Oehler blickt auf ein kleines Stück Salzwiese mitten im Watt. Hier könnte es gewesen sein.
Das ist jetzt die Stelle, wo ich eigentlich hin wollte, weil wir hier einfach wissen, dass wir hier die meisten Quellen finden.
Und tatsächlich, aus mehreren kleinen Löchern, alle kaum größer als 50-Cent-Stücke, blubbert und sprudelt klares Wasser aus dem Untergrund. In einer der Mini-Quellen ringelt sich ein kleiner Wurm.
Hier, der Wurm scheint sich ja auch in der Quelle hier zu ahlen, richtig?
Das ist ein Whirlpool für einen Wurm.
Whirlpool.
Der vergräbt sich da ja richtig in dieser Quelle.
Während der Wurm entspannt weiterbadet, probiert die Geochemikerin Katrin Hassler das Wasser einer benachbarten Quelle im Wattboden.
Man schmeckt, dass das süßer ist als das Meerwasser. Es ist nicht so salzig. Wenn man wirklich eine Quelle trifft, aus der frisches Wasser rauskommt, den Finger reinhält und mal ableckt, merkt man, dass es ganz viel weniger salzig ist als ein reines Meerwasser.
Ich glaube, wenn man jetzt viel Durst hätte, würde man das schon trinken können, auf jeden Fall.
Dort, wo das Süßwasser aus dem Boden sprudelt, bilden sich kleine vulkanartige Sandkegel mit kraterähnlichen Öffnungen. Offenbar wird das Wasser mit großem Druck aus dem Untergrund gepresst. Es ist Grundwasser vom Festland, das hier seinen Weg ins Meer gefunden hat, erklärt Till Oehler.
Wir sehen jetzt hier halt diesen ganzen Schlamm im Watt und darunter befindet sich so ein 30 cm tiefe, eher sandiges Sediment. Und das Grundwasser fließt eben aus einer Erhöhung hier am Ufer, fließt es in Richtung Meer. Wir hatten hier mal also das Alter von dem Grundwasser bestimmt und haben da eben herausgefunden, dass das Wasser um 30 Jahre alt ist, das hier rauskommt.
An anderen Orten haben Wissenschaftler Quellen in Ozeanen gefunden, in denen das Grundwasser sehr viel schneller zum Vorschein kommt. Bei Vulkaninseln wie Tahiti und Morea zum Beispiel, wo untermeerische Lavatunnel die Quellen speisen. Oder vor Kroatien, wo das Süßwasser aus dem Karstgestein sprudelt, das löchrig ist wie ein Schweizer Käse. Anders als vor Salenburg können die Quellen hier mehrere Meter Durchmesser haben und tief unter der Meeresoberfläche liegen. Dort, wo es möglich ist, haben Menschen versucht, die Süßwasserquellen in Ozeanen zu nutzen. Dass solche Quellen gefunden wurden, passierte auch in der Geschichte immer wieder, weiß Till Oehler. Ein Beispiel sei in Indonesien.
Dass Leute solche Brunnen direkt ins Meer rausgebaut haben, um solche Grundwasserkörper herumgebaut haben, in dem sich dann das Frischwasser in den Brunnen gesammelt hat. Und sind immer mit ihren Booten rausgepaddelt zu diesen Brunnen und haben da dann ihr Frischwasser abgezapft und sind wieder zurück an Land gepaddelt, um es dort dann zu trinken. Und das Interessante dabei war zum Beispiel, dass sie auch meinten, dass das Grundwasser, das eben im Meer herauskommt, dass es eine bessere Qualität hätte als das oberflächende Grundwasser, das sie halt an Land hatten.
Auf dem Peloponnes in Griechenland nutzt man die untermeerischen Quellen auch für die Bewässerung der Felder. Auf Tahiti waschen sich Menschen sogar darin. Und wie die Wissenschaftler herausgefunden haben, waren früher solche Süßwasserquellen auch auf Halliglangenäs einmal von Bedeutung.
Um Pferde zu tränken. Es wurde auch so beschrieben, dass es eben eine Grundwasserquelle im Watt war, die nur bei Niedrigwasser erreichbar ist. Dass man dann eben bei Niedrigwasser das Pferd da rausgeführt hatte zu dieser Quelle und dort getränkt hat.
Auch vor Spiekeroog und Sylt und in der Eckernförder Bucht haben Wissenschaftler untermeerische Quellen entdeckt. Vor Sylt lockt das Süßwasser bestimmte Arten von Wattwürmern an. Und die große Quelle vor Tahiti scheint ein Paradies für Fische zu sein, meint Katrin Hassler, die dort das Phänomen erforscht hat.
Die ist bei den Tauchern bekannt. Da sind, sagt man, da sind ganz viele oder mehr Fische als sonst wo im Riff, das dort überall um Tahiti rum ist.
Sind auch vieles also Spekulationen und Vermutungen. Es gab auch die Idee, dass zum Beispiel Fische in solche Süßwasserquellen reinschwimmen, um sich selbst von Parasiten zu befreien. Man kennt sowas von Fischen, die zum Teil in Flüsse reinschwimmen und dann eben Parasiten abtöten, die eben nicht tolerant gegenüber dem Frischwasser sind, während die Fische dann noch toleranter gegenüber sind.
Oder erhoffen sich die Fische an solchen Quellen besonders fette Beute? Mit dem Grundwasser gelangen hier schließlich zum Beispiel auch viele Nährstoffe aus der Landwirtschaft ins Meer. Dadurch steigt einerseits das Nahrungsangebot. Andererseits könnte dadurch aber auch das küstennahe Ökosystem erheblich geschädigt und zum Beispiel Korallenriffe zerstört werden. Dann etwa, wenn sich durch übermäßige Nährstoffeinträge giftige Algen ansiedeln.
Man sieht schon, also dass die Nährstoffkonzentrationen an den Quellen häufig relativ hoch sind, auch gerade durch Landwirtschaft, durch viel Nitrat, das eben über die Landwirtschaft ins Grundwasser geleitet wird. Und bisher werden da eben meistens hauptsächlich Flüsse überprüft, dass die nicht so viele Nährstoffe in den Ozean eintragen. Aber solche Grundwasseraustritte hat man bisher da noch nicht so wirklich auf dem Schirm.
In puncto Nährstoffbelastung durch untermeerische Süßwasserquellen gibt es deshalb auch noch jede Menge Forschungsbedarf, betont Geologe Till Oehler. Das gilt allerdings auch für eine effektive Nutzung solcher Quellen in der Zukunft. Wasseraugen, wie die an der Algarve oder in der Nordsee, werden darum jetzt von Wissenschaftlern genauer untersucht. Vor Salenburg hat der kleine Wurm sein ausgiebiges Bad im Süßwasser inzwischen beendet. Das Meer kommt zurück, das Wasser steigt. Die Quellen sind jetzt nicht mehr zu sehen. Das Naturschauspiel an Buhne 5 ist vorerst vorüber, bis zur nächsten Ebbe.
Süßwasserquellen im Meer. die unsichtbare Wasserressource. Das war ein Beitrag von Thomas Sambol. Nach wie vor ist die Ölverschmutzung der Meere ein großes Problem. Besonders für die Seevögel. Nicht jeder Vogel stirbt sofort, wenn er mit Öl in Kontakt gekommen ist. Manche der Tiere leben weiter und können sich sogar noch fortpflanzen. Aber das heißt nicht, dass diese Tiere keinen Schaden nehmen, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Auch schon ein kleines bisschen Öl kann verheerende Folgen in der Vogelwelt hinterlassen, sagen die Forscher. Eine schleichende Ölpest, so nennen sie dieses Problem. Lutz Reit hat in Erfahrung gebracht, was es damit genau auf sich hat.
Der letzte Gang einer ölverschmierten Dreizehenmöwe endet in einem schmucklosen Forschungscontainer. Hier werden Vögel seziert, die tot aufgefunden wurden. Der Biologe Nils Guse steht in Gummistiefeln und weißem Kittel am Sektionstisch. Der leblose Körper des Meeresvogels liegt dort mit markanten grauen Federn auf dem Rücken.
Man erkennt jetzt einmal, dass eine junge Möwe ist, daran, dass sie eben einen grauen Rücken hat und dass ein sogenanntes schwarzes Zickzackband über den Flügel läuft. Daran können wir jetzt erkennen, dass der Vogel, der wurde im März auf Pellworm gefunden, dass der eben aus dem Jahr davor stammt. Das heißt, er ist wahrscheinlich im Sommer davor geschlüpft und nach dem ersten Winter zu Tode gekommen. Und hier sehen wir gleich ganz deutlich, dass er einen sehr großen Ölfleck im Brust- und Bauchgefieder hat. Also insgesamt ist etwa 30% der Dreizehenmöwe hier verölt.
In Büsum betreibt die Universität Kiel das Forschungs- und Technologiezentrum Westküste. Für Nils Guse gehört es zum Forscheralltag, die Todesursache von Seevögeln zu ermitteln. Bei der Dreizehenmöwe spricht bereits der Augenschein Bände. Markant vor allem die Ölspuren an den Flügelkanten.
Flügelbug von der Unterseite, das passiert ganz häufig, wenn die Möwen sozusagen auf dem Wasser landen, wo das Öl schwimmt, dass sie sich eben Brust- und Bauchbereich verölen und dann eben, wenn sie versuchen, das Öl wieder zu putzen und das loszuwerden, eben dann auch am Hals sich verschmutzen, Öl aufnehmen dabei und eben durch diese Putzaktivitäten das teilweise noch weiter im Gefieder verbreiten.
Seevögel mit ölverklebtem Gefieder landen zwar nicht mehr so häufig wie früher auf dem Sektionstisch, dennoch besteht das Problem weiterhin. Und dies ist die Folge einer schleichenden Ölpest, bei der, anders als bei großen Schiffshavarien, relativ kleine Mengen Öl ins Meerwasser gelangen. Schuld daran sind meist Schiffsbesatzungen, die entweder fahrlässig oder sogar vorsätzlich handeln. Entweder spülen sie die Tanks ihrer Schiffe mitten auf dem Meer mit Seewasser aus oder sie leiten zähflüssige Filterrückstände ihres Treibstoffes ins Meer. Beides ist in Nordsee und Ostsee streng verboten, dennoch passiert es. Naturschützer schätzen, dass 30% aller tot aufgefundenen Seevögel in der deutschen Bucht wegen solcher Ölsünden sterben müssen. Wie viele es in absoluten Zahlen jedoch sind, ist nicht bekannt, sagt der Biologe Hans-Ulrich Rösner von der Naturschutzorganisation WWF in Husum.
Man kann diese Zahl ganz, ganz schwer ermitteln, weil ja keineswegs alle verölten Vögel überhaupt an Land anspülen, sondern viele gehen auf See schon irgendwie unter. Und von denen, die an Land anspülen, wird nur ein kleiner Teil gefunden. Das heißt, man hat einige Probestrecken. Hier auch im Wattenmeer gibt es ja mehrere sogenannte Monitoringstrecken, wo sowas gezählt wird. Aber von diesen wenigen Plätzen muss man dann im Grunde auf die gesamte Nordsee hochrechnen. Das ist nicht leicht und da ist natürlich ein großer Schätzfehler dabei. Das sind mit Sicherheit einige 10.000 Seevögel pro Jahr, die nach wie vor in unseren Meeren jährlich verölt werden. Aber präziser kann ich das zumindest nicht sagen.
Nicht jeder Vogel stirbt nach dem Kontakt mit Öl im Seewasser. Nils Guses Kollegin Sabine Müller kennt Befunde von Seevögeln, die selbst bei flüchtigem Kontakt mit relativ wenig Öl zwar weiterleben, Doch es bleiben Schäden, die lange nachwirken.
Es werden zum Beispiel die Eierstöcke geschädigt bei den Weibchen. Die Eischalenqualität nimmt ab, also innere Schädigungen, die dafür sorgen, dass der Reproduktionserfolg nach unten geht. Und was es aber auch gibt, ist, dass die Verschmutzung von außen, also Tiere, die das überlebt haben mit der Verölung, die dann auch brüten, können über das Öl im Gefieder quasi ihre Eier kontaminieren und das führt dann eben teilweise zu Embryonalschädigungen oder zu einer geringeren Schlupfrate, höheren Sterblichkeit.
Kannst du mir erstmal eine Fruchtungsprobe geben?
Ja, natürlich.
Im Forschungscontainer von Büsum hat Nils Guse inzwischen mit einem Skalpell die drei Zehenmöwe im Bauchbereich geöffnet. Sofort fällt ihm auf, dass die Unterhaut überhaupt kein Fett enthält.
Und was man auch sehr gut sieht, ist halt, wie stark jetzt das Brustbein hier oben heraustritt. Wir haben hier kaum Brustmuskel vorhanden. Das heißt, der Vogel ist höchstwahrscheinlich verhungert. Das ist immer das Problem, dass wenn sie sich verölen, dadurch, dass das Gefieder sozusagen nicht mehr sie isoliert, haben sie eben teilweise bis zu 450% Steigerung des Grundumsatzes. Das heißt, sie haben viel höheren Energiebedarf, weil sie enorm auskühlen und müssen dann eben unheimlich viel fressen.
Statt Futter nehmen sie jedoch beim Putzen des Gefieders Ölrückstände auf. Das schädigt die inneren Organe, führt zu Blutungen und Entzündungen im Magen-Darm-Trakt und auch die Nieren werden nachhaltig geschädigt.
Und da kommen sie ganz schnell eben in kritische Bereiche, in Defizite und dann passiert genau das, was wir jetzt hier sehen können. Sie verbrennen dann erst das Fettgewebe, was sie noch haben, dann verbrennen sie die Muskeln und das ist eine Spirale, aus der sie nicht mehr rauskommen und letztendlich sterben sie dann innerhalb von kurzer Zeit. Also es dauert nur 2-3 Tage. Wenn dann noch ungünstige Bedingungen sind, geht das natürlich auch noch schneller, also wenn es kalt oder stürmisch ist.
Die schleichende Ölpest. Lutz Reit berichtete.
I'm lost.
Transplantiert und implantiert werden kann in der Medizin heute schon einiges. Ob es sich um Zellen handelt, Gewebe, Organe oder künstliche Körperteile, also Prothesen. Aber der Darminhalt? Lässt sich der auch transplantieren? Und wozu? Klinisch ist das tatsächlich inzwischen möglich. Und bei dieser Transplantation handelt es sich um eine, die in der Medizin eine immer größere Bedeutung bekommt. Jutta Rosbach berichtet, warum.
Beim ersten Hinhören klingt es sehr gewöhnungsbedürftig und fast ein wenig eklig. Eine Transplantation des Darminhalts? Aber dieses Verfahren hat sich als erstaunlich wirksame Therapie gegen aggressive Bakterien im Darm erwiesen. Clostridien heißen die Übeltäter. Sie verursachen quälende Durchfälle, manchmal über Jahre. Gegen sie sind sogar jene Antibiotika oft machtlos, die speziell gegen diese Bakterien entwickelt wurden. Die Darmforscherin Maria Wehreschild von der Uniklinik Köln kennt solche akuten, schlimmen Verläufe.
Diese Patienten befinden sich meistens auch im Krankenhaus. Es werden dann die Antibiotika gegeben, die für die Clostridium difficile Infektion vorgesehen sind. Und wenn die dann nicht helfen und zum Beispiel jetzt keine Stuhltransplantation an diesem Zentrum zur Verfügung steht, dann kann es sein, dass der Patient an dieser Erkrankung verstirbt.
Manchen Schwerkranken wurde mit dem Transfer gesunder Darmflora per Endoskop das Leben gerettet. Als alle Antibiotika bei Ingeborg Gangel-Lag versagten, wurde sie nach Köln überwiesen.
Die Stuhltransplantation war am Anfang schon ein etwas seltsamer Gedanke für mich. Aber ich muss sagen, ich bin ein mutiger, fortschrittlicher Mensch und ich habe nach dem letzten Strohhalm gegriffen. Das war für mich der letzte Halm.
Ingeborg Gangel-Lag wurde mit dieser Spende intakte Darmflora übertragen. Nach dem endoskopischen Eingriff war sie ihre quälenden Durchfälle los. Die 73-Jährige hatte 2 Jahre unter den Clostridien gelitten und war bis auf 48 Kilo abgemagert. Wichtig ist allerdings bei einer solchen Darminhalttransplantation, dass das Transplantat vorher genau untersucht wird, damit keine Krankheiten wie HIV, Hepatitis, Rheuma oder auch Übergewicht übertragen werden. Übergewicht? Forscher, die die Wirkung des Transfers von Darminhalt erforschen, haben im Tierversuch herausgefunden, dass sich Übergewicht mit dem Darminhalt transplantieren lässt. Mäuse, die das Transplantat eines Übergewichtigen bekamen, wurden ebenfalls übergewichtig. Zurzeit ist die Darminfektion mit Clostridien die einzige Krankheit, bei denen Studien gezeigt haben, dass Stuhlspenden zu 90% Erfolg haben, und zwar unabhängig von der individuellen Zusammensetzung des Darminhalts. Die gefährlichen Bakterien gewinnen im Darm oft die Oberhand, wenn die Darmflora durch Antibiotika oder auch Magensäurehämmer gestört ist. Ständige Bauchkrämpfe und Durchfälle wurden zur ernsten Gefahr für Ingeborg Gangelag.
Und es ging in den schlimmsten Zeiten den ganzen Tag so. Ich konnte nirgendwo hingehen, gar nichts. Das war also ganz, ganz schlimm.
Die Stuhlspende ist die letzte Chance für Austherapierte, sagt Oliver Bachmann von der Medizinischen Hochschule Hannover.
Der Vorteil der Stuhltransplantation ist, dass die Maßnahme selber ohne Antibiotika auskommt.
In Zeiten gefürchteter Resistenzen ist das sehr wichtig. Nach einer einzigen Behandlung per Endoskop war Ingeborg Gangelag die Clostridien los. Aber weil sie außerdem eine gefährliche Grunderkrankung hat, die chronische Dickdarmentzündung Colitis ulcerosa, hat die Forscherin Maria Wehreschild auch gleich eine neu entwickelte Spende in Kapselform bei Gangelag ausgetestet. Das orale Verfahren gilt als noch schonendere Behandlung, speziell bei älteren Menschen, denen man eine endoskopische Behandlung nicht zumuten will. 30 Kapseln schluckte die 73-Jährige in Joghurt, verteilt auf 2 Tage. Seither macht auch ihre Colitis ulcerosa keine Beschwerden mehr.
Ja, ist es spitze gegangen hinterher. Es war unfassbar. Also ich begreife heute noch nicht, dass man sich so freuen kann, dass man nicht mehr auf die Toilette gehen muss.
Tatsächlich hatte sie aber auch Glück, sagen die Forscher. Anders als bei einer Clostridieninfektion sei es bei Colitis ulcerosa nicht sicher, warum die Methode gewirkt hat. In einer Studie dazu fanden Forscher bei den Spendeempfängern im Vergleich zu einem Placebo lange keinen Unterschied. Man wollte den Versuch schon abbrechen, aber das Transplantat des letzten Spenders befreite 5 von 9 Teilnehmern von ihrer Colitis ulcerosa. Die Forschungen gehen also weiter und auch die Wirkung der Darminhalttransplantation auf andere Krankheiten nehmen die Forscher genauer unter die Lupe. Sie hoffen auf Erfolge bei Autismus, Asthma oder Allergien. Aber Oliver Bachmann schränkt ein.
Welche Bestandteile bei der Stuhlübertragung eine Rolle spielen, ist Gegenstand intensiver Forschung, aber es ist noch nicht endgültig geklärt.
Solange die Retter in der Darmflora nicht identifiziert werden, bleibt vieles noch Zukunftsmusik. Immerhin soll die Kölner Abteilung zur bundesweiten Stuhlbank ausgeweitet werden. Maria Wehreschild erhält bereits jetzt Anfragen aus ganz Deutschland und dem Ausland.
Das war ein Beitrag von Jutta Rosbach.
Aus der Wissenschaft.
Die Cholera-Fälle in Nairobi nehmen zu. Nun sind auch zahlreiche Besucher einer Handelsmesse in Kenias Hauptstadt erkrankt. Insgesamt sind mindestens 96 Cholera-Fälle in Nairobi bestätigt worden. 3 Menschen seien bereits daran gestorben. In den vergangenen Monaten kam es in Kenia zu mehreren Ausbrüchen der Krankheit. Auch im Juni waren bereits rund 50 Besucher einer internationalen Ärztekonferenz in einem Hotel in Nairobi erkrankt, vermutlich ebenfalls an Cholera, sagen Wissenschaftler. Die Krankheit wird von Bakterien verursacht und ruft starken Durchfall und Erbrechen hervor. 2000 Jahre lang wurde er von Wellen umtost, doch davon ließ er sich nicht zerstören, der römische Beton. Schon Plinius, der Ältere, schrieb um das Jahr 79 herum, dass die von den Römern erbauten Hafenanlagen und Wellenbrecher, die konstant dem Meerwasser ausgesetzt waren, zu einem einzigen Stein würden, unbezwingbar für die Wellen und jeden Tag stärker. Und tatsächlich stehen die historischen Anlagen noch immer. Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, warum. Wenn Meerwasser in den römischen Beton eindringt, laufen chemische Prozesse ab, die das Material stärken und die Ausbreitung von Rissen verhindern. Für ihre Untersuchungen hatten die Forscher mineralogische Analysen von Bohrkernen aus antiken Hafenanlagen gemacht und dabei festgestellt, dass das eindringende Salzwasser im Beton das seltene Mineral Aluminiumtobermorit entstehen lässt, dessen Kristalle dem Material eine besondere Festigkeit verleihen. Entscheidend an dem römischen Beton war, dass er aus einer Kombination von gebranntem Kalk mit spezieller Vulkanasche und Zuschlagstoffen vulkanischen Ursprungs bestand. Sie gilt als fliegendes Sicherheitsrisiko. Die asiatische Tigermücke schwirrt inzwischen auch durch Deutschland. Wissenschaftler suchen nach Möglichkeiten, wie diese Mücke, die mehr als 20 Virusarten übertragen kann, darunter auch das Dengue-Fieber, effektiv bekämpft werden kann. Eine davon ist der Einsatz sterilisierter Männchen. Wenn die Weibchen mit diesen Männchen kopulierten, bekommen sie in der Regel keine lebensfähigen Nachkommen. Die Weibchen werden zwar schwanger, aber sie haben Totgeburten, wie die Wissenschaftler herausgefunden haben. Sie wollen in den Gebieten, in denen die Tiere nachgewiesen wurden, nun zusätzlich zur herkömmlichen Bekämpfung auch große Mengen der unfruchtbaren Männchen aussetzen. Sterilisiert werden die Mücken in einem Forschungslabor in Bologna. Dafür werden dort die Puppen der Männchen, die kleiner sind als die der Weibchen, mit Gammastrahlen behandelt. Die Geschlechtskrankheit Gonorrhoe, bei uns auch als Tripper bekannt, ist immer schwerer zu bekämpfen, wie Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, berichten. Jährlich infizieren sich nach wie vor mehr als 70 Millionen Menschen mit dieser Krankheit und die Zahl steigt. Gleichzeitig würden aber immer weniger Antibiotika der Geschlechtskrankheit etwas entgegensetzen, warnt die WHO. Für eine Untersuchung hatten Forscher Daten aus 77 Ländern ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Erreger zum Teil auf kein Medikament mehr reagieren. Afrika ist der Kontinent mit den höchsten Infektionsraten. Jetzt hat der Wolf es auch nach Dänemark geschafft. Zum ersten Mal seit über 200 Jahren haben wild lebende Wölfe auch dort Nachwuchs bekommen. 8 Welpen in einem Wald in Jütland wurden gesichtet. 1813 wurde der letzte Wolf in Dänemark erschossen. Erst vor 5 Jahren wurde das erste Mal wieder einer in dem Land gesehen. Ähnlich wie in Deutschland könnte es auch in Dänemark nun so sein, dass der Bestand jährlich um 25-30% wachse, sagen Forscher.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Die Wechselkröte, oft auch grüne Kröte genannt, ist vom Aussterben bedroht. Die wenigen Populationen, die es von dieser Art in Deutschland noch gibt, leben vor allem in Nordrhein-Westfalen. Es ist eine Krötenart, die zum Laichen möglichst lockere und sandige Böden von Gewässern braucht. Weil es davon aber immer weniger gibt, haben Wissenschaftler Maßnahmen ergriffen, die der Kröte helfen sollen. Am Rhein werden jetzt extra Bedingungen für diese Tiere geschaffen, mit denen die Forscher ihre Vermehrung fördern wollen. Sogenannte Trittsteinbiotope. Dabei handelt es sich um flache Gewässer, die dazu dienen sollen, dass sich die noch lebenden Kröten von beiden Seiten des Rheins besser miteinander austauschen können. Ein Konzept, das sich Sonja Kolonko einmal näher angeschaut hat.
So in etwa.
Das, was Sie jetzt gehört haben, war leider nicht die Wechselkröte, sondern Elmar Schmidt vom Naturschutzbund in Köln. Und wir stehen hier auf einem weiten Feld in der Nähe einer Autobahn. Man hört so ein Brummen im Hintergrund. Das ist ein Bagger, der ein Loch mit 10 Meter Durchmesser aushebt, kegelförmig. Das soll einmal ein neues Zuhause werden für die Wechselkröte. Warum braucht die Wechselkröte denn überhaupt ein neues Zuhause?
Also die Wechselkröte ist europaweit stark im Bestand bedroht. Und auch in Köln hat der Bestand in den letzten 20 Jahren etwa um mehr als 50% abgenommen.
Warum? Was weiß man über die Gründe?
Also die Gründe sind natürlich vielfältig. Die Hauptgründe sind Verlust ihrer Lebensräume und insbesondere Verlust ihrer Laichgewässer, denn die Art braucht flache, vollsonnig liegende Laichgewässer.
Und genau darum wird jetzt hier gebuddelt. Wir können uns ja mal ein bisschen näher ran zur Baustelle bewegen, wo insgesamt 3 Menschen an der Arbeit sind, einer im Loch. Was macht derjenige im Loch?
Der rüttelt im Moment den Untergrund, sodass wir einen stabilen Untergrund für die Abdichtung später bekommen.
Ach, die Abdichtung, das ist der Ton, der jeden Moment kommen soll. Wir warten nämlich auf einen LKW mit 50 Tonnen Ton, weil die sollen dann den Untergrund abdichten, damit das Wasser nicht wieder herausläuft, oder weswegen?
Genau, wir befinden uns ja hier im Kölner Raum weit vom Grundwasserspiegel entfernt. Und ohne Abdichtung würde das Wasser, was praktisch über die Niederschläge oder oberflächlich zuläuft, versickern.
So, der LKW nähert sich langsam, langsam. Jetzt öffnet sich die Klappe. Die Ladefläche beginnt sich zu heben, Stückchen für Stückchen. Und wow, jetzt rollt der ganze Ton auf einen großen Haufen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier in Deckung gehe. Es kommt jetzt ein Wusch mit einem richtigen Schwung neben den ausgehobenen Teich platziert. Jetzt greifen alle Männer hier in den frischen Ton und wollen ein bisschen...
Das ist kein richtiger Ton, das ist eine Spezialmischung. Wenn man so einen Ball machen kann da draus, dann hat er die richtige Konsistenz für den Einbau.
Das haben sie ja jetzt geschafft mit dem Ball.
Genau.
So, und für alle, denen es genauso geht wie mir, die noch nie so eine Wechselkröte gesehen haben, haben sie uns ein Exemplar mitgebracht. Und zwar eigentlich aus dem Kölner Zoo entführt, muss man fairerweise sagen. Sie sind jetzt nicht übers Feld gegangen und haben Kröten gesucht für uns.
Nee, aber da ist eine echte Kölnerin. Also von daher, die kommt aus dem Vorkommen in Kölner Norden, wo wir Untersuchungen gemacht haben hinsichtlich der genetischen Verarmung, sprich ob Missbildungen entstehen.
Warum sollten sich da Missbildungen bilden?
Weil das Vorkommen seit 30 Jahren keinen Kontakt mehr zu anderen Vorkommen hat. Und bei vielen Tieren ist bekannt, dass über so einen langen Zeitraum irgendwann die Bestände so winzig werden, dass dann praktisch Inzucht stattfindet. Und dann können Missbildungen entstehen.
Aber hier haben Sie uns in so einer kleinen Plastikbox ein eindeutig nicht missgebildetes Exemplar mitgebracht. Ich bin jetzt kein Krötenfan, aber das ist eine schöne Kröte. Also die hat grüne Flecken, ein bisschen wie ein Salamander, mit so roten Sprenkeln. Im Moment hält sie ganz still. Vermutlich ist sie auch genauso heiß wie uns bei 35 Grad. Was passiert denn mit der Wechselkröte? Wird die einmal hier einziehen? Buddeln wir gerade ihr neues Zuhause?
Also den Teich, den wir jetzt hier anlegen, der ist natürlich in Zukunft für die Wechselkröten vorgesehen.
Aber wir gehen mal ein bisschen weiter weg von dem Lärm jetzt. Hier wird ja nicht nur gebuddelt, sondern es wird auch geforscht. Woran wird hier genau geforscht?
Es sind 2 Faktoren, die untersucht werden. Einmal die Belastung mit Krankheiten, die möglicherweise eine der Ursachen für den Rückgang sind. Und das zweite ist genetische Verarmung der Bestände. Wir haben ja Vorkommen auf beiden Seiten des Rheins, links- und rechtsrheinisch. Und es stellt sich jetzt die Frage, haben sich da möglicherweise schon 2 verschiedene Unterarten entwickelt? Und zweitens, die Vorkommen, die sehr isoliert sind, gibt es da möglicherweise schon eine genetische Verarmung?
Wenn das alles mal fertig ist, wie erfährt dann die Wechselkröte auf dem Feld, dass es jetzt hier ein neues Gewässer gibt?
Also die Wechselkröten verbreiten sich ja mehr oder weniger wahllos in der Landschaft. Also ausstrahlend von dem Laichgewässer, wo sie geboren sind, strahlen die wahllos aus. Und wenn ich jetzt eine relativ hohe Dichte an Gewässern habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die relativ schnell dieses Gewässer finden, hoch. Und wenn die dann geschlechtsreif sind, fangen die an zu rufen. Und durch den Ruf werden dann die Weibchen herbeigelockt.
Das klingt jetzt alles nach einer Menge Aufwand. Ich glaube, das ist ja auch nicht der einzige Teich, der hier gebuddelt wurde, oder?
Nee, da kommen noch mehr. Wir sind also dran, ein Netzwerk aufzubauen.
Und alles nur für eine kleine Kröte?
Die Wechselkröte ist eine der am stärksten bedrohten Amphibienarten in Nordrhein-Westfalen. Und sie kommt in Nordrhein-Westfalen auch nur hier im Kölner Raum vor. Das heißt also, das Land NRW und auch die Stadt Köln hat schon eine besondere Verantwortung für die Wechselkröte. Und ohne die Hilfsmaßnahmen hätten wir keine Chance, die Art in den nächsten Jahren überhaupt noch halten zu können.
Warum baut man die Teiche nicht ein bisschen größer? Dann kann man auch drin schwimmen.
Also 100 Quadratmeter ist eine Größe, die sich als gut erwiesen hat.
Okay, aber schade, dass noch kein Wasser drin ist, weil sonst würde ich jetzt gerne reinspringen.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Sonja Kolonko. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Emil. Die CD heißt Anson. Ich bin Maike Wallhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.